Kult IGS, der Podcast der IGS Geismar.
Kult IGS, IGS Kult.
Hallo, herzlich willkommen bei Kult IGS, der Kulturpodcast der IGS Geismar. Ich bin Emma und führe euch durch die Sendung. Bei Kult IGS geht es um Kultur und Sprache in allen Formen. Ihr hört uns jeden ersten und dritten Montag im Netz und jeden ersten und dritten Samstag im Stadtradio Göttingen. In jeder Folge haben wir einen Gast, mit dem wir rund um das Thema Kultur sprechen. Außerdem hören wir einen Text aus dem Literaturwettbewerb unserer Schule. Ihr hört die zweite Folge von Kult IGS. Heute mit einem Interview zum Thema Texte zum Leben erwecken. Und wie immer ein Text aus unserem Literaturwettbewerb. Wobei, heute sind es zwei Texte. Bei uns zu Gast heute ist Stefan Dehler. Stefan ist ein Teil der Stillen Hunde, einer freien Göttinger Theaterformation. Neben der Arbeit auf der Bühne ist Stefan auch als Autor für die Theaterproduktion und noch vieles mehr tätig. Wie bringt man überhaupt Texte zum Leben?
Ich kann es, glaube ich, gar nicht so ganz allgemein beantworten. Also einerseits gibt es ja da die Ebene des Inhalts. Ne? Man sagt also, wenn der Inhalt interessant ist, ist vielleicht die Form gar nicht so entscheidend. Nicht? Also erzähl irgendetwas Spannendes, was Aufregendes, was Sensationelles, da wird man wahrscheinlich zunächst mal nicht irgendwie kritisieren, dass die Form nicht so toll ist, weil man sich halt einfach als Hörer oder Leser, als Zuschauer am Inhalt orientiert. Und dann gibt es die Dinge, die dadurch interessant werden, dass man sie interessant beschreibt. Dass man sagt, okay, da spielen jetzt plötzlich doch so formale Kriterien eine Rolle. Wie erzähle ich etwas, was vielleicht gar nicht so aufregend ist, aber dass es eben spannend sich anhört. Dass das Interesse des Zuhörers, des Zuschauers dann geweckt wird. Und da gibt es dann natürlich unterschiedliche Techniken. Nicht? Also ich kann zum Beispiel einen Text einleiten, indem ich irgendwie eine besondere Erwartungshaltung schüre, indem ich sage, an dem Tag passierte Frau Möhlich etwas wirklich Furchtbares, aber wie es dahin kam, erzähle ich jetzt. Und dann fängt man an. Aber der Leser oder der Zuhörer ist dann plötzlich irgendwie interessiert, weil er ja wissen will, was der Frau Möhlich so Furchtbares passiert ist. Das muss dann gar nicht wirklich etwas Aufregendes sein. Das war einfach nur so eine Ankündigung, ein Anreißer, der das Interesse desjenigen, an den diese Geschichte gerichtet ist, halt erregt.
Worauf kommt es an? Woher kommen die Figuren und im besten Fall dann auch die Spannung?
Ist sicherlich doch entscheidend, dass man so etwas wie ein zentrales Anliegen hat. Also irgendwie, man muss wissen, warum man diese Geschichte erzählt. Also man kann das, glaube ich, nicht in so ein Küchenrezept pressen, aber das ist, glaube ich, schon mal ein guter Einstieg, wenn man weiß, was interessiert mich an dieser Geschichte und was möchte ich jetzt vermitteln. Und alles andere ist dann quasi untergeordnet. Das heißt, durch welche Figuren lasse ich jetzt diese Geschichte erzählen, irgendwie mit welchen Mitteln, das hängt ja manchmal auch an den Figuren, wenn man sagt, okay, das ist jetzt ein einfacher Postbeamter, der spricht oder das ist ein Lehrer oder so und der wird dann natürlich etwas anderes erzählen, etwas anderes sagen. Ansonsten, ja, wie gesagt, das ist ein weites Feld, weil so breit und bunt wie das Leben ist, so breit und bunt sind natürlich auch die Welt der fiktionalen Geschichten. Ich bin oft davon ausgegangen, von so einer Art Grundkonflikt. Ich sage, Figur A möchte das und Figur B möchte aber etwas anderes. Und daraus ergibt sich dann ganz oft eine spannende Handlung. Weil das ist in dem Fall dann wie ein Wettbewerb. Man will ja wissen, wie geht das aus? Wer hat hier recht oder wer gewinnt?
Wie gehst du dabei vor und wie sieht dein Arbeitsprozess aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt die Variante, dass ich mich inspirieren lasse von etwas, was es bereits gibt. Dann suche ich mir die Teile heraus, die ich besonders interessant finde oder die ich erzählenswert finde, so muss man das vielleicht sagen. Und dann habe ich aber schon so etwas wie ein Grundgerüst. Also dann weiß ich schon in etwa, was los ist. Also nehmen wir jetzt mal irgendwie als Beispiel, es soll eine spannende Fantasy-Geschichte werden und ich lasse mich jetzt inspirieren von Goethes Erlkönig. So drei Personen kommen in diesem Gedicht vor. Und ich denke, das ist doch ganz, ganz spannend, ein Kind, das sehr krank ist und ein Vater, der es ganz schnell ins Krankenhaus bringen muss. Und dann passiert etwas Unheimliches auf der Landstraße, dass plötzlich eine übernatürliche Erscheinung in diese Geschichte eingreift. Und dass das Kind sozusagen auf die dunkle Seite ziehen will. Wenn ich das jetzt so erzähle, dann habe ich ja quasi schon so eine Art Transformationsprozess gemacht. Das heißt, ich habe jetzt quasi die Geschichte des Erlkönigs schon so erzählt, dass es sozusagen einem Hörer oder Leser der Jetztzeit irgendwie interessanter vorkommt. Er sagt, oh, irgendwie Krimi, man weiß nicht so genau, irgendwie Horror, eine Horrorgeschichte. Es kann aber auch einfach nur sowas wie ein psychologisches Kammerspiel sein. Man weiß vielleicht gar nicht, ob diese übernatürliche Macht wirklich existiert, ob dieser Erlkönig wirklich da ist oder ob das nur eine Fantasie des fieberkranken Kindes ist. Also das wäre so die Möglichkeit, ich lasse mich von etwas inspirieren und erzähle das mit neuen Stilmitteln, mit einer neuen Sprache, in einer anderen Form dann eben nach. Das andere ist, dass ich sage, ach, das gibt so einen kleinen Moment, der mich immer schon interessiert hat, also so vielleicht ein Objekt oder so. Ich wollte schon immer mal irgendwas über Gummistiefel erzählen, eine Geschichte mit Gummistiefeln, und dann gehe ich von diesem Objekt aus und denke, was wäre denn eine interessante Geschichte im Zusammenhang mit Gummistiefeln? Eine, die vielleicht noch nicht so oft erzählt wurde. Eben, wie gesagt, es gibt verschiedene Wege, dahin zu kommen, sozusagen so einen Ideenkeim dann auszuformulieren, sich auch ein bisschen treiben zu lassen, mal auszuprobieren, wohin einen das führt. Zu riskieren, dass es blöd wird. Passiert dann leider auch oft, dass man dann doch erstmal ein paar Seiten für einen Papierkorb schreibt.
Gibt es Texte, die sich im Allgemeinen besser oder auch schlechter eignen?
Das kommt jetzt darauf an, was man machen will. Wenn man sagt, für die Bühne schreiben, heißt ja in den allermeisten Fällen, man schreibt Figurenrede, Wechselrede. Also das, was die Menschen sagen, und man schreibt nicht so sehr, man hat nicht so sehr viele beschreibende Anteile dabei. Also das gibt es natürlich auch, dass man sagt, ich beschreibe ganz genau, wie das Bühnenbild aussehen soll, oder ich beschreibe zum Beispiel die inneren Vorgänge der Figur, also was sie denken, was sie fühlen, aber eben nicht sagen. Ist aber eher ungewöhnlich. Da muss man natürlich dann Geschichten suchen, die sich zum Nacherzählen in Figurenrede gut eignen. Deswegen eignen sich manche erzählenden Texte, beschreibenden Texte nicht so gut. Aber auch das ist jetzt nicht in Beton gegossen, das muss man dann von Fall zu Fall auch prüfen. Es kann durchaus interessant sein, gerade mal einen Text, der nichts anderes macht, als Vorgänge zu beschreiben oder eine Stimmung zu beschreiben, als Text zu begreifen, der doch sowas wie eine Figurenrede ist. Ja, oder zu erkennen, ach, in dem Text selbst gibt es Widersprüche, und das, was widersprüchlich ist, könnte ich ja vielleicht einer anderen Figur zum Erzählen geben, nicht? Also dass Dinge, die vielleicht in irgendeiner Erzählung, in einer Kurzgeschichte selbst beinhaltet sind, dass man sagt, naja, auf der einen Seite sagt der Autor das und auf der anderen Seite sagt er aber doch irgendwie auch was anderes. Da widerspricht er sich so ein bisschen. Das kann man natürlich nutzen, um das auf zwei Figuren zu verteilen, ne? Also Position A und Position B. Oder vielleicht sogar noch auf viel mehr. Also das kommt jetzt ein bisschen drauf an, was man da vorfindet.
Glaubst du könntest auch eine IKEA-Anleitung als Vorlage nehmen, um einen Text zu schreiben, der sehr lebendig ist?
Ja, könnte ich, weil mit IKEA und IKEA-Anleitung verbinde ich sofort sehr viele, sehr lustige Geschichten. Das hat was mit Erfahrung zu tun. Wenn man schon mal so Schränke oder irgendwie ein komplizierteres Bett aufgebaut hat, dann weiß man, dass sich um diese Bauteile und diese Bauanleitungen sehr, sehr viel spannendes, konfliktreiches Geschehen passieren kann, also drumherum irgendwie. Aber ich dachte, ach, man kann das sicherlich auch spannend erzählen, wenn man sagt, irgendwie alles aus der Perspektive eines Scharniers oder einer Schraube, und die ewig lang darauf warten muss, dass sie drankommt und es unmöglich findet, dass es nicht vorangeht, und man würde doch jetzt eigentlich gern seine Position einnehmen und seine Funktion erfüllen. Ach, ich glaube, da gibt es ganz viele interessante Geschichten drumherum. Die Anleitung selbst kann ja sowas wie eine autoritäre Figur sein, ne? Also die verzweifelt dirigiert und sagt so, nein, ihr müsst erst A in B stecken, und nein, ihr dürft das nicht vergessen, und die Unterlegscheibe. Also solche Sachen, das könnte ich mir eigentlich als Mini-Drama sehr lustig vorstellen.
Wie bist du überhaupt dazu gekommen, jetzt schreiben als deinen Beruf quasi zu machen?
War schon immer mein Beruf. Ich fing aber immer mit erklärenden Texten an, also eher sowas Journalistisches, dass man also Inhalte, die auf dem Theater verhandelt werden, den Zuschauern erklärt, also in Form von Programmheften, Programmankündigungen, Beschreibungen, Erläuterungen. Und ich hatte immer schon damit zu tun, Theatertexte für den Gebrauch einzurichten. Die meisten der traditionellen Theatertexte, also die Texte, die immer wieder auf dem Theater gespielt werden, die Klassiker, sind in den meisten Fällen gar nicht fürs Theater gedacht, zumindest nicht in der Form, in der wir sie heute vorliegen haben. Und da muss man dann halt schauen, dass man sie praktikabel macht. Figuren wegstreicht, vielleicht ganze Erzählstränge rausnimmt, einfach kürzt, ja. Oder vielleicht auch mal erweitert, je nachdem. Also vielleicht ist ein Regisseurin, ein Regisseur da, der sagt, ich möchte da auf dem Konflikt möchte ich irgendwie einen besonderen Schwerpunkt haben. Da möchte ich einen Schwerpunkt setzen. Das Stück selbst erzählt aber nicht genug darüber. Können wir da vielleicht noch ein bisschen was dazu bauen oder vielleicht irgendwie noch einen anderen Text da reinsetzen oder sowas. Also solche Verfahren gibt es ja. Also damit hatte ich viel zu tun. Und irgendwann war es halt mal so, dass mich jemand angesprochen hat und gesagt, ich würde gern so ein kleines Theater-Solo mal machen. Ich habe ein paar Wochen Zeit. Ich bin gerade in keiner großen Produktion beschäftigt. Das war ein Schauspieler. Könntest du mir vielleicht mal einen Text einrichten, den ich da machen könnte? Und dann habe ich gesagt, an was hast du gedacht? Und dann hatte er so verschiedene Vorschläge. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, machen wir viel einfacher. Ich schreibe dir einfach diesen Monolog. Und so fing das an.
Wie überwindest du eine Schreibblockade?
Ich habe sie Gott sei Dank nicht allzu häufig. Aber das kenne ich auch, dass man irgendwie beim Schreiben an einen toten Punkt kommt und denkt, ja, bis jetzt war das alles ganz gut. Also so die ersten 20 Sätze sind toll und dann merkt man, jetzt ist aber irgendwie die Luft raus. Es gibt jetzt kein Potenzial mehr. Es ist fast schon alles gesagt und mir fällt jetzt überhaupt nichts mehr ein, wie ich das weiterentwickeln kann. Also man kann natürlich jetzt die Seiten immer weiter vollschreiben, aber es wird dadurch eben keine gute Geschichte, sondern einfach nur eine lange Geschichte. Ja, ich breche dann in der Regel mal ab, irgendwie mache erstmal was anderes und versuche herauszufinden, woran es liegt. Das weiß man ja auch nicht immer gleich. Also das, was ich jetzt so beschrieben habe, man sieht, dass das kein Potenzial hat, ne? Dass es einfach keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr drin sind in dieser Geschichte, weil so gut wie alles erzählt ist. Das sieht man ja meist nicht sofort. Also muss man einen Moment drüber nachdenken. Also wenn ich Zeit habe, lasse ich es dann auch liegen und fange vielleicht was anderes an. Es hat sich häufig bewährt, komplett neu anzufangen. Also wenn ich diesen Punkt erreicht habe und sage, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter, dann zu sagen, naja, dann ist das halt ein erster Entwurf und dann tun wir den jetzt weg und ich fange das nochmal völlig von vorne an und ich hänge jetzt auch nicht an meinen Formulierungen und ich hänge jetzt auch nicht an meinem Aufbau, also an meiner Grundstruktur, sondern ich versuche mal das Thema, was mich interessiert oder das Element, was ich so toll finde, das versuche ich jetzt mal von der anderen Seite zu beschreiben, also irgendwie mit einem anderen Blickwinkel das zu machen und das hilft oft sehr. Aber es hat Tage gegeben, da konnte ich wirklich innerhalb von 3 Tagen 90 Seiten schreiben und die waren perfekt nahezu, also zumindest nach meinem Dafürhalten waren die wirklich super und die haben dann nachher auf der Bühne auch gut funktioniert. Und es hat Tage gegeben, da bin ich schier verzweifelt und habe den Stoff, dieselbe Geschichte, dann halt vielleicht in 10 Anläufen geschrieben. Das hat es auch gegeben, dass ich es dann hingezogen hat und ich dann leider den Kollegen immer sagen musste, ja, ich würde euch jetzt gerne schon mal was zum Prüfen geben, ne, irgendwie. Aber ich werde das, was ich da geschrieben habe, euch nicht zumuten. Ich bin noch dran.
So, du hast ja jetzt schon im Allgemeinen schon viele Tipps gegeben und unser Podcast ist ja auch aus dem Literaturwettbewerb unserer Schule entstanden. Und gibt es noch andere Tipps, die du vielleicht hast für Autorinnen und Autoren?
Also ich glaube, das Wesentliche ist, dass man einfach mal macht. Ja? Also dass man sein Herz über die Hürde wirft und alle Bedenken beiseite wischt und sagt, ich fasse jetzt den Stift an, ich ziehe mir jetzt die Tastatur ran, ich fange jetzt einfach mal an. Und das kann ein sehr beglückendes Erlebnis sein, dass man sagt, Mensch, geht doch, das gefällt mir persönlich richtig toll. Ja, es kann natürlich auch ein harter Weg sein, dass man sagt, ich sehe mit jedem Satz, den ich schreibe, dass ich es eigentlich nicht kann. Aber da muss man durch. Also da geht kein Weg dran vorbei. Inspiration suchen, ja. Man darf auch mal irgendwo abkupfern und sagt, das gefällt mir so gut, dass ich das jetzt nochmal in eigenen Worten erzählen will, habe ich überhaupt nichts dagegen. Das finde ich erstmal ganz, ganz toll. Die Weltliteratur besteht aus Abgekupfertem. Manchmal sind die besten Werke die Abgekupferten.
Meine Frage wäre noch gewesen an Sie, wenn Sie denn dann eine Inspiration haben und auch so ungefähr sich schon vorstellen können, haben Sie dann, also planen Sie schon, dass das, wie es enden soll oder wie der Mittelteil sein soll oder so?
Ja, manchmal ja. Manchmal ist das ganz genau festgelegt. Dann habe ich wirklich so etwas wie einen genauen Plan, so eine Blaupause. Das hat, also beispielsweise, wenn man eine Stückbearbeitung macht oder so, dann weiß ich ja schon, naja, das muss mit dem Tod des Helden enden oder das muss irgendwie in einer versöhnlichen Szene enden. Manchmal, wenn ich mir selbst was ausdenke, ist das auch der Fall. dass ich mir erstmal das so vorstrukturiere und dann so Konzeptblätter habe, nach denen ich arbeite, hilft dann auch manchmal, gerade wenn einem so die Fabulierlust übermannt und man aus lauter Schreibfreude plötzlich vom Weg abirrt, ja, weil es abseits des Weges so schön ist und man sagt, oh, das war ein toller Einfall und dann erzählt man und dann irgendwo denkt man, naja, aber eigentlich müsste ich jetzt woanders sein. Es gibt aber auch die Fälle, wo ich sage, ja, weiß ich noch nicht genau, mal sehen, was kommt. Ein Satz reiht sich an den anderen und wenn ich ganz großes Glück habe, ist es nachher eine schöne, runde Sache.
So, das war's dann auch schon. Vielen Dank für das Interview.
Ich bedanke mich.
Kult IGS. Kommen wir zu unserem Text der Woche. In dieser Folge von Kult IGS hören wir die Texte von
Sophie Enders,
Laura Wode.
Aus welchem Jahrgang kommt ihr?
Blau.
Welchen Text bzw. welche Texte stellt ihr heute vor?
Eine Welt oder vielleicht Asche.
Sophie und ich haben zu zweit aus einem normalen Leben zur Wächterin geschrieben.
Was hat euch zu diesen Texten inspiriert?
Also mir sind sie einfach so eingefallen, während ich drüber nachgedacht habe, was ich schreiben will. So.
Wir hatten ja halt das Thema fantastische Welten und dann haben wir uns beide so gedacht, wir wollen so fantasievoll wie möglich schreiben und dann kam es halt.
Okay, dann noch unsere Entweder-Oder-Kategorie. Camping oder Hotel?
Camping?
Ich glaube eher Hotel.
Eckig oder rund?
Eckig.
Eckig.
Schokolade oder Gummibärchen?
Gummibärchen.
Schokolade.
Eine Welt oder vielleicht Asche von Sophie Enders. Als ich endlich unten angekommen war, sah ich auf meine Armbanduhr. 8.40 Uhr. Ich wusste, dass ich jetzt auf jeden Fall zu spät kommen würde. Aber es war noch nicht entschieden, wie viel. Ich hatte nicht genug Zeit, meinen normalen Weg zu benutzen und nahm deshalb eine kleine Seitenstraße, die auch ungefähr in die Richtung zur Schule führte. Hoffentlich verlief ich mich nicht. Ich rannte an vielen Menschen vorbei, als ich plötzlich eine dunkle, aber auch irgendwie rot leuchtende Gestalt aus einem Schatten vor mir treten sah. Zu meinem Schreck sah ich, dass diese Hörner hatte. Doch war die Gestalt so schnell, wie sie erschienen war, wieder verschwunden. Wahrscheinlich hatte ich mich nur versehen. Ich wollte gerade weiter, doch etwas hinderte mich daran. Schnell sah ich zu Boden, weil ich meine Füße nicht bewegen konnte. Da sah ich, dass meine Füße mit etwas verklebt waren, wie Teer oder Öl, nur gasförmig, aber auch zäh, wenn ich meine Füße bewegen wollte. Zu meinem Entsetzen waren jetzt nicht nur meine Füße, sondern auch die Hälfte meiner Beine darin versunken. Mit jeder Sekunde wurde ich mehr hineingezogen. Da bemerkte ich, dass diese Masse an meinen Beinen auch rötlich leuchtete, wie diese komische Gestalt eben. Gab es da einen Zusammenhang? Aber darüber konnte ich jetzt nicht nachdenken, denn ich war nun schon bis zur Hüfte darin versunken. Komischerweise schien niemand außer mir dieses eklige Zeug zu sehen. Na toll. Mir fiel auf, dass diese Masse, die mir mittlerweile bis zur Schulter reichte, warm war. Oh mein Gott, dieses Zeug war doch bitte nichts Lebendiges, oder? Aus einem normalen Leben zur Wächterin. Von Laura Wode und Sophie Enders. Als ich die ersten Reisen unternommen hatte, holte ich die Bücher von zu Hause und gab sie der Bibliothekarin zurück. Nach einem langen Tag schlief ich ein, mit dem Gedanken an die magische Bibliothek.
Am nächsten Tag war endlich Wochenende und ich konnte sofort in die Bibliothek. Als ich da war, sah man nur noch ihre Umrisse und sie war ganz ausgeblichen und verschwommen. Ich rannte hinein und suchte die ältere Bibliothekarin, doch sie war nicht da. Ich sah die Bücher, manche brannten und aus manchen kamen Schreie. Ich nahm mir schnell das Buch, welches zu Maribel führte, und sprang hinein. Doch als ich dort ankam, war das ganze Wasser zu Eis gefroren. Auch ich begann einzufrieren, angefangen mit meiner Schwanzflosse. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, weil meine Hände schon bis zu den Fingerspitzen eingefroren waren. Ich wünschte mir und dachte ganz fest, dass ich zu Fea in die Welt der Himmelswesen wollte.
Nach einigen Augenblicken sah ich eine Wolke von der Welt der Himmelswesen, die in 1000 kleine Stücke zersplitterte. Hinter mir hörte ich einen Schrei, drehte mich um und sah Fea, die sich in Stein verwandelte. Ich musste hier weg. Alles war so schrecklich. Was war nur geschehen? Hoffentlich war Lennox nichts passiert.
Kurz nach diesem Gedanken landete ich volle Kanne mit meinem Gesicht in einem Laubhaufen im Wald der Elfen. Anfangs sah alles normal aus, doch dann bemerkte ich, dass es viel dunkler war als bei meiner Begegnung mit Lennox. Ich traute meinen Augen nicht, als ich viele kleine, große und haarige Spinnen in ihren Netzen erkannte. Überall in den Schatten der Bäume und Felsen lagen Särge. Hinter mir hörte ich ein lautes Knacken, wie von einem Ast. Ich drehte mich um und dort stand Lennox. Als erstes war ich erleichtert, doch als er näher kam, sah ich, dass seine Augen nicht mehr strahlend blau, sondern tiefschwarz waren. Seine spitzen Ohren waren verschwunden und er sah fast menschlich aus, wären da nicht seine Vampirzähne. Er starrte mich an und ich wandte meinen Blick ab, weil ich ihm nicht mehr in die Augen sehen konnte. Das war mein Fehler, denn als ich meinen Blick wieder auf ihn richten wollte, war er verschwunden. Kurz danach packte er mich von hinten an meinen Schultern und stieß mich gegen einen großen, extrem harten Felsen. Ich drehte mich verwirrt zu ihm um und er biss mich in den Hals. Ich spürte einen stechenden Schmerz oberhalb meiner Schulter. Der Schmerz breitete sich über meinen ganzen Körper aus und wurde immer schlimmer. Ich sackte zusammen, fiel zu Boden und wollte schreien, doch mein Körper verkrampfte sich und ich bekam keinen Laut über die Lippen. Ich dachte, Lennox, das bist doch nicht du. Bitte komm wieder zurück. Bitte verwandel dich zurück. Du bist mir wichtig. Nachdem ich das gedacht hatte, sah ich, wie das Schwarz aus seinen Augen wich. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich hörte, wie Lennox ganz erschrocken aufschrie und spürte ganz schwach, wie er sich neben mich hockte. Mit letzter Kraft hörte ich ihn sagen, dass es ihm leid tut und dass ich ihn nicht verlassen soll. Ich wollte nicht sterben und dachte ganz fest an Lennox und seine letzten Worte an mich. Alles verstummte und ich hörte nur noch ein Rauschen in meinen Ohren. Mein Kopf fiel in Lennox Richtung, knallte auf den harten, steinigen Waldboden und ich spürte nichts mehr.
Das war die zweite Folge von Kult IGS. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen mit neuen Texten und Gesprächen. Wir hoffen, ihr hattet etwas Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.